herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Heute mit dabei ist Dirk Hartung. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, lieber Dirk, ich freue mich auch so sehr, dass du dabei bist. Und zwar haben wir endlich die Chance, über die ganzen spannenden Themen zu berichten, die du erforscht in deinen Rollen. Aber bevor wir dazu kommen, magst du dich einmal kurz vorstellen, ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen und zu den Themen, an denen du aktuell in welchen Rollen, das sind ja verschiedene, arbeitest.
Sehr gerne. Also, ich heiße Dirk Hartung, ich bin Executive Director des Centers for Legal Technology and Data Science an der Bucerius Law School in Hamburg. Das ist meine primäre Beschäftigung. Daneben bin ich Gründer von Descript, einer Lernplattform, und außerdem seit kurzem junger Vater, dem sozusagen zweiten Nebenjob.
Yay!
An dem Center machen wir im Wesentlichen drei Sachen. Wir erforschen Regulierung für den Rechtsmarkt. Also was macht die Digitalisierung mit der Anwaltschaft? Was müssen wir da an Regeln machen? Was macht die mit dem Zivilprozess, dem Strafprozess? Wie können wir da sozusagen das richtige Jura für die Digitalisierung machen? Dann haben wir eine zweite Säule, das ist Computational Legal Studies oder auch Legal Data Science. Da erforschen wir Fragen aus Recht und Rechtssystem mit Methoden aus der Computer- und Datenwissenschaft. Und das Letzte, was ich mache, das hat viel mit unserem Center on the Legal Profession zu tun. Da überlegen wir so ein bisschen größer, wie aktuelle Entwicklungen, Globalisierung, Digitalisierung, Demografie den Markt für Rechtsdienstleistungen verändern und was das bedeutet für die Menschen, die in diesen Rechtsdienstleistungen tätig sind. Das ist also ein bisschen das Aufgabenspektrum. Daneben unterrichte ich, wie die allermeisten Leute an Hochschulen, und habe eben vor kurzem noch ein Startup gegründet, das sich mit digitaler Ausbildung beschäftigt. Ich würde mich freuen, wenn wir über die ganzen Themen reden können, aber du darfst entscheiden, in welcher Reihenfolge und wie es passt. Zum Hintergrund, ich bin Jurist, ich habe also Jura studiert, bin danach an der Universität geblieben und in Academia eingestiegen und mache seitdem eigentlich Legal Technology.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und es gibt noch viele, viele weitere Dinge über dich, die man wissen könnte. Du bist zum einen auch ein Non-Residential Fellow bei Codex, dem Stanford Center of the Legal Informatics. Puh, kompliziert. Und du bist auch Co-Founder von den Legal Hackers hier in Hamburg, unserem Chapter. Also da hatten wir auch die besten Zeiten und waren zusammen auch schon auf echt großartigen Events. Aber du bist auch Mitgründer vom ELTA, dem European Legal Tech, der European Legal Tech Association. Ist das korrekt? Ja.
So ist es. Das stimmt alles. Man merkt, ich habe viele Sachen gegründet. Unter anderem auch das Center für Legal Technology and Data Science. Denn ja, das so. Gibt es auch noch nicht so lange.
No.
Ich gründe gerne Sachen, aber ich mache sie dann auch gern.
Das ist auch gut.
Sodass ich sozusagen nicht nur was initiiere, sondern gern dabei bleibe. Und bisher machen all diese Sachen Spaß. Natürlich sind manche Sachen mal aktiver und mal nicht so aktiv. Aber eigentlich hast du recht. Man weiß ja manchmal gar nicht so richtig, was man alles macht. Das sind alles Rollen und ich freue mich auch, weil es für mich demnächst ins Ausland geht. Mhm. Das heißt, zu all diesen anderen Sachen kommt eine Stelle in Singapur an der Singapore Management University. Ich bleibe der Bucerius Law School verbunden, aber für ein paar Jahre gucke ich mir Südostasien an. Vor allen Dingen, weil die sehr, sehr spannende Themen bei der Justizdigitalisierung haben und da ein wirklich führendes Land sind.
Hammer, Hammer. Ich war auch eine Zeit dort, also das ist schon gigantisch, wie weit die sind, und es ist einfach ein toller Spirit dort. Also ich bin sehr gespannt. Wir müssen da doch mal eine Folge machen, wenn du schon ein bisschen da warst, und dann musst du berichten und den Vergleich vor allen Dingen herstellen für uns alle. Wie sieht es dort aus, wie ist es im Vergleich zu Deutschland? So, aber bevor wir jetzt über Asien zu viel reden, wollen wir doch lieber erstmal über Deutschland reden und das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wie sieht es denn aus mit der Digitalisierung der Justiz vor allen Dingen oder in dem ganzen Themenbereich, in dem du da forschst? Magst du uns da einmal abholen? Was sind die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, an denen ihr gerade forscht? Und was kannst du da teilen für einen Wissensstand? Oder was denkst du, sind die wichtigsten Themen, die da jetzt auf uns zukommen?
Klar. Also wir erforschen ja, wie sich Digitalisierung auf Rechtsmarkt und Rechtssystem insgesamt auswirkt. Wir gucken manchmal in Kanzleien, wir gucken manchmal in Unternehmensrechtsabteilungen und wir gucken seit einigen Jahren verstärkt in die Justiz.
Mhm.
Warum? Weil es total spannend ist. Die Justiz war lange gefühlt hinterher. Also die Themen, du hast es gesagt, bei Legal Hackers in der ELTA, das war oft getrieben von Rechtsdienstleistern, von Unternehmen natürlich, aber genauso von Kanzleien. Und ich beobachte seit einigen Jahren eine starke Dynamik innerhalb der Justiz. Das hat damit zu tun, dass verschiedene Leute gesagt haben, dass es da Aufholbedarf gibt und dass das natürlich auch große Aufgaben sind, dass Justiz einem nicht sofort in den Sinn kommt, wenn man darüber nachdenkt, wer wohl führend ist im ganzen Digitalisierungsgame. Aber ich finde ganz beeindruckend zu sehen, dass seitdem das politisch stärker gewollt ist, man überall in Deutschland interessante Initiativen sieht, man wirklich viele Menschen sieht, die sich damit beschäftigen wollen. Wir auch sehen, dass dort Talent aufgebaut wird, also dass zunehmend geguckt wird, dass die Richterinnen und Richter, aber auch die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, dass die ein bisschen Technologiehintergrund haben. Und während es natürlich eine große Aufgabe ist, dieses große Schiff Justiz zu modernisieren, macht mich das Ganze immer sehr optimistisch, weil ich wirklich wahnsinnig viel Aktivität wahrnehme. Man darf nie vergessen, dass wenn ich mit vielen tausend Menschen und dem ganzen Justizsystem, dem ganzen Verfahren und dem, was da auch gesellschaftlich und aus der Perspektive gesellschaftlicher Verantwortung dranhängt, wenn ich mich da bewege, geht das nicht ganz so schnell wie in der privaten Wirtschaft. Aber sobald die Richtung entschieden ist, hat der Staat auch erhebliche Ressourcen. Und was wir sehen und herausgefunden haben, ist, dass es besonders dann gut läuft, wenn die Justiz es schafft, die Ressourcen, die wir im privaten Bereich schon haben. Denn Deutschland ist ja ein guter Standort für Digitalisierung im Rechtsmarkt, wenn es gelingt, die zu nutzen. Manche Projekte in der Justiz sind sehr groß, gehen über viele Jahre. Manche Sachen sind auch ein bisschen archaisch. Da gibt es manchmal 10, 15, 20 Jahre Umsetzungsfristen und so. Ich versuche
Oha.
nicht, das schön zu reden. Aber ich sehe ganz viele gute Ansätze und ich sehe vor allen Dingen engagierte Menschen, die bereit sind, sich dahinter zu klemmen, obwohl das ja alles andere als selbstverständlich ist. Sodass aus der Perspektive, die ich jetzt über die letzten 3, 4 Jahre aufgebaut habe, würde ich sagen, dass die Geschwindigkeit, mit der wir bei der öffentlichen Hand digitalisieren, die nimmt zu. Natürlich müssen wir da Herausforderungen bewältigen. Das hat was damit zu tun, wie der Föderalismus in Deutschland funktioniert. Das hat was damit zu tun, wie Gelder verfügbar sind. Aber das Allerwichtigste, nämlich, dass wir was ändern wollen, dass Leute bereit sind, darüber nachzudenken und dass Technologiekompetenz etwas ist, was mir bei der Justizkarriere hilft, das nehme ich ganz stark wahr und das macht mich optimistisch als jemand, der the legal profession erforscht und dabei sozusagen ein bisschen von außen drauf guckt, wie das ist.
Danke. Ja, wenn man über Legal Tech Kompetenzen redet oder Tech Kompetenzen in der Digitalisierung der Justiz, was würdest du denn sagen, sind die größten Chancen in dem Bereich, wo Digitalisierung helfen kann, dass Abläufe, Prozesse, das System an sich, naja, nicht nur modernisiert oder effizienter wird, sondern einfach auch für die User, ja, wir sind ja hier im Tech-Bereich, also für die verschiedenen Personen, die involviert sind, einfacher zu bewältigen wird vielleicht oder auch zugänglicher wird oder das gesamte System an sich mehr Dynamik bekommt. Was würdest du sagen, sind da die Themen, wenn man die knackt, dann hat man echt richtig was gewonnen, auch wenn das vielleicht etwas noch dauert.
Ich würde mal anfangen damit, dass ich die in den Blick nehme, die Justiz machen. Also die Richterinnen und Richter, die Geschäftsstellen, Mitarbeiter, die Leute in den Landesjustizverwaltungen. Denn wir glauben ja immer, dass für die das aktuelle System ganz wunderbar funktioniert. Und unsere Forschung zeigt, dass es da oft Unzufriedenheit gibt oder Überlastung. Denn in Zeiten von Massenverfahren, von zunehmender Regulierungsintensität, müssen die mit immer mehr Informationen umgehen. Und ich glaube, da ist der erste große Benefit, den Technologie haben kann, dass wir denen dabei helfen, diese gestiegene rechtliche Komplexität zu bewältigen. Also, dass wir ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, um im Kernbereich dessen, was sie tun, nämlich gesellschaftliche Konflikte entscheiden und aufarbeiten, um da einen guten Job zu machen. Da sehe ich sozusagen das Erste, das betrifft die Angehörigen der Justiz selber. Als nächstes sehe ich, dass Unternehmen, und auch das bestätigt die Forschung, mit ganz viel Compliance-Aufwand konfrontiert sind. Die so ganz viele Sachen machen müssen. Und was sie dann brauchen von der Justiz, aber auch von anderen Teilen der Verwaltung, ist eine möglichst reibungslose und effizient zu benutzende Schnittstelle für diese Dinge. Das heißt, da können wir Unternehmen entlasten und den Wirtschaftsstandort attraktiver machen,
Träumchen.
wenn das denn klappt. Also, das ist häufig noch nicht so. Das hat auch was damit zu tun, dass ich eben Verwaltung nicht so schnell entwickelt in vielen Bereichen. Ist übrigens anders in Singapur, da ist das oft führend. Aber bei uns habe ich manchmal das Gefühl, dass die Unternehmen voraus sind und dass die es gern einfacher hätten. Das ist was, was wir offensichtlich tun können. Bürokratieabbau ist das eine, aber mit Technologie sinnvoll die Anforderungen verwalten, die wir an Unternehmen haben, die in Deutschland tätig sein wollen. Und zuletzt, aber ich glaube, am wichtigsten geht es um die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Rechtssuchenden, ja, wie auch immer man die nennen möchte, die Leute, die die Justiz als Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen. Und da gibt es viel Gutes in Deutschland. Also wenn ich juristische Probleme habe, dann ist der Weg zu Gericht nicht weit. Da habe ich Möglichkeiten, auch wenn ich nicht gut Deutsch spreche, auch wenn ich vielleicht nicht gut lesen oder schreiben kann, auch wenn ich nicht viel Geld habe. Da haben wir viel gemacht. Aber es gibt immer noch hohe Hürden. Denn für ganz viele Leute ist schon gar nicht klar, dass das Problem, das sie haben, ein juristisches Problem ist. Und aktuell begreifen wir unsere Justiz als einen Ort, wo es mit der Einleitung des Verfahrens losgeht. Was aber davor passiert, also die Information, das frühzeitige Erkennen von Konflikten und vielleicht die Beilegung, die Hilfe zur Selbsthilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher, sehen wir nicht so richtig als deren Aufgabe an. Und dafür haben wir auch im Moment kaum Tools. Das heißt, da gibt es unglaublich viel, was wir machen können, damit man wirklich einfachen, guten und flächendeckenden Zugang zum Recht hat. Egal,
Total.
ob man einen juristischen Hintergrund hat oder ob man Laie ist.
Absolut, das ist ja also im internationalen Kontext reden ja auch alle viel von Access to Justice, was eben auch genau diese Dinge involviert, nicht? Also eben auch den Zugang zur Justiz, nicht nur zum Rechts, ne, zur Rechtsberatung, sondern eben auch das Wissen darüber, was kann ich als, sag ich mal, Bürger und Bürgerin, wo kann mir die Justiz auch helfen und was ist vielleicht auch theoretisch in dem Verantwortungsbereich, nicht? Es gibt ja auch diese Studie Future of Digital Justice, zu der du ja auch einiges weißt und wo es ja eben auch ein paar Ergebnisse gab aus der Studie, wo man sagt, ja Mensch, gut, magst du dazu uns noch mal etwas berichten, ja, um das zu ergänzen noch?
Gerne. Ich weiß einiges darüber. Ich habe es ja geschrieben und auch erhoben. Und man muss diese Studie so verstehen, dass wir versucht haben, das ist eine Kombination aus Desk Research, also der Analyse dessen, was es so an Untersuchungen gibt, und Experteninterviews, versucht haben, die relevanten Narrative zur Digitalisierung der Justiz zu finden. Die Studie ist kontrovers, weil wir gesagt haben, in bestimmten Bereichen hat Deutschland Rückstand auf führende Länder. 10 bis 15 Jahre. Das muss, erklärt sich so. Wenn man guckt, was wir im Moment machen, was wir entwickeln und was wir haben, und dann zu den Spitzenländern weltweit vergleicht, dann hatten die das teilweise vor 10, teilweise vor 15 Jahren. So kommt diese Differenz zustande. Das heißt natürlich nicht, dass Deutschland flächendeckend diesen Ländern 10, 15 Jahre hinterher ist. Aber es gibt eben Lösungen, die es da schon lange gibt, die bei uns aber noch nicht umgesetzt sind. Stichwort Kommunikation, Stichwort Storage, ja, also so Dinge, die auch für die allermeisten Menschen totale Nicht-Themen sind. Natürlich habe ich alle meine Fotos in der Cloud gespeichert. Jetzt muss ich aber, wenn ich mit dem Gericht kommunizieren will, plötzlich darauf verzichten oder ich brauche besondere Postfächer oder als Laie habe ich das vielleicht gar nicht. Ja, also
Nein.
das sind so Themen, wo man merkt, dass die Justiz in der Digitalisierung der Gesellschaft hinterher ist. Wir haben
Auf
darauf
jeden Fall.
hingewiesen, dass das ein Problem sein kann, weil wenn Menschen nämlich ihr ganzes Leben online machen, also wenn die ihre Telefone verwenden, um einzukaufen, um Leute kennenzulernen, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen, dann kommt zu so einem Bruch, wenn ich plötzlich mit der Justiz zu tun habe. Und das ist nicht gut,
Komplett. Nee.
denn wenn es nicht einfach ist, dann machen die Leute das nicht. Und
Ja.
wir sehen schon, dass ganz viele Leute in ganz vielen Fällen die Justiz nicht in Anspruch nehmen. Stichwort Rückgang der Klageeingangszahlen. Das heißt, wir haben da ein leistungsfähiges, gerechtes, gutes System, das aber, weil es schwer zu benutzen ist,
Genau.
von ganz vielen Menschen nicht richtig in Anspruch genommen wird. Das ist schade, vor allen Dingen, weil man aus den Ländern, mit denen wir verglichen haben, da war Singapur dabei, da war Kanada dabei, Großbritannien, Österreich, man sich einzelne Dinge raussuchen kann, deren Umsetzung das für uns vielleicht besser machen würde. Ich bin der Letzte, der sagt, lass uns alles so machen wie in Kanada. Lass uns
Ja,
alles so machen wie
eben.
in Großbritannien. Das ist ja Quatsch, denn wir haben eigene Rechtstraditionen, eigene
Komplett.
Dinge, die uns wichtig sind. Aber lasst uns in andere Länder gucken, was die gut machen. Und dann lass uns das versuchen, hier umzusetzen. So, dass es reinpasst und vor allen Dingen die Ambition zu entwickeln, dass wir da auch an die Spitze wollen. Dass andere Länder nach Deutschland gucken und sagen, das ist eine Justiz, die ist vorne mit dabei, das ist einfach, hat schnellen Zugang, das fühlt sich gut an. Denn ich bin überzeugt, dass wir die richtigen Leute dafür haben und das Geld ehrlicherweise auch. Wir sind ein reiches Land, dass wir es aber angehen müssen und das ist eine Priorität sein.
Absolut, ich sehe das genauso. Und das ist, da sind wir wieder bei dem User Focus, ja, also wirklich diese Accessibility zum System. Und das merkt man ja auch im privaten Umfeld ganz stark, wie du auch gesagt hast, wenn etwa Dinge zu kompliziert sind, ja, und nicht intuitiv zugänglich sind, dann wird es nicht gemacht. Und gerade bei der Justiz, bei, sage ich mal, dem Zugang zum Recht, sollte das ja an der ersten Stelle stehen. Aber das ist natürlich auch ein Riesenumdenken, gerade auch, sage ich mal, für den Bereich Justiz, aus Userbrille zu schauen, ja, und zu sagen, wie können wir es für den Bürger und die Bürgerin leicht machen, das oder für andere Teilnehmer, die mit dem Justiz, mit der Justiz interagieren, nicht? Also ganz, ganz spannend. Und ich glaube, da sind immense Potenziale. Und es ist ja nicht so, dass wir nur in dem Bereich in Deutschland jetzt nicht führend sind. Ja, ich glaube, aber es gibt ganz viele Potenziale und Chancen. Und wie du auch sagst, wir müssen das jetzt nicht eins zu eins kopieren von anderen Ländern, aber wir können von lernen und sagen, wow, was funktioniert da gut? Und was können wir davon übernehmen und auf unser Land und auf unser Rechtssystem anpassen? Ja, und also ich bin sehr gespannt. Aber du redest ja auch von Menschen, die wir schon haben, aber die wir auch dafür brauchen. Und wenn wir über Talent reden, die solche Skills haben, aber auch das vielleicht das richtige Mindset, um überhaupt solche Lösungen user- oder sage ich mal menschenzentriert zu entwickeln, sind wir ja auch direkt schon beim Thema Ausbildung. Ja, und da kannst du uns ja auch einiges zu berichten, was in dem Bereich, vor allen Dingen im Bereich digitale Ausbildung im Bereich Jura in den letzten Jahren passiert ist oder was du da auch erforscht und was wo du da die Zukunft siehst. Magst du uns da einmal mitnehmen?
Es ist klar, dass wir, wenn das klappen soll, dann brauchen wir Leute mit einem gewissen Technologieverständnis. Wir brauchen noch ganz große Experten, also Leute, die Jura und Informatik studiert haben, am einen Ende des Spektrums. Und am anderen Ende des Spektrums brauchen wir aber alle. Also ob ich Richterin, am Arbeitsgericht werde oder ob ich Strafverteidiger werde, weil Digitalisierung omnipräsent ist in der Gesellschaft, brauchen wir alle so eine grundlegende Daten- und Technologiekompetenz. An vielen Hochschulen hat sich da in den letzten, ich würde sagen, 5 Jahren ungefähr viel getan. Ich kenne natürlich die Bucerius Law School besonders gut und weiß, dass wir ein Technologiezertifikat haben, das wir gerade aufwendig umstrukturiert haben, weil es man ja irgendwie nach einer halben Dekade muss man auch mal überlegen, was können wir jetzt, haben wir gelernt, was wollen wir eigentlich anders machen, dass wir
Aber das ist auch
Kompetenz.
selten, dass die Bereitschaft existiert, muss ich kurz einwerfen, ne? Also
Aber sozusagen in agilen und guten Institutionen
genau.
sollte das so sein. Und dazu gehört die
Vorbild.
Bucerius Law School. Ich sehe das aber auch in anderen Bereichen, also auch bei
Ja.
ganz großen staatlichen Universitäten. Viel, weil die Studierenden das einfordern,
Ja.
weil die sehr gut organisiert sind, weil die sehr aktiv darum bemüht sind, diese Inhalte im Curriculum zu verankern. Aber auch, weil meine Kolleginnen und Kollegen, die darüber entscheiden, was ins Curriculum soll, diesen Bedarf natürlich sehen. Das sind ja auch
Ja.
viele kluge Leute.
Ja.
Und über Zeit haben die viel entwickelt. Also da gibt es erstmal die grundlegende Technologiekompetenz, so Grundlagen der Informatik, Grundlagen der Statistik, die Dinge, für die man Zeit braucht, um sie zu lernen. Und die Zeit habe ich ja ehrlicherweise vor allen Dingen während der Ausbildung. Also da ist mein persönliches Credo, dass wir da viel ausbilden müssen, dass wir da auch die schwierigen Dinge machen. Wir brauchen, weil Gott nicht alle zu Informatikern machen. Das ist ja auch ein eigenes Studium mit easy
Das denke
fünf
ich
Jahren,
auch.
ja. Aber so ein sich annähern gegenseitig ist total hilfreich, damit die Leute A in der Lage sind, sinnvoll zu kommunizieren, gemeinsam zu arbeiten und B, damit man so eine Art digitale Intuition entwickelt, für die ich eben bestimmte Kenntnisse brauche. Also Grundlagen der Informatik, Grundlagen der Statistik, Grundlagen der Programmierung, aber auch Fragen, was gibt es denn da jetzt eigentlich für Tools? Was sind potenzielle Einsatzgebiete? Das ist von ganz theoretisch bis hin zu ganz praktisch. Wie kann ich das, was es meinetwegen an generativer KI heute gibt, wie kann ich das einsetzen im juristischen Alltag, also in Rechtsabteilungen, bei Beratungsfragen, bei Recherchen, aber auch noch viel näher an den Studierenden, bei dem, was ich als Student mache. Wir haben zum Beispiel eine äußerst liberale KI-Richtlinie, die abhängig vom Dozenten oder der Dozentin alles erlaubt. Bei mir zum Beispiel darf man alles. Wenn man sagt, jedes Tool einsetzen, soll man auch, weil man fantastische Ergebnisse sieht. Wenn die Leute sich damit länger beschäftigen und
Toll.
Zeit investieren, dann schreiben die wirklich gute Arbeiten, machen die gute Präsentationen, recherchieren die auch umfangreicher als vorher. Und das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Skill. Das heißt, man darf, das eine ist, Was macht Digitalisierung mit Rechtssystemen und den Anforderungen? Was macht Legal Technology mit der Branche? Aber man muss dann auch ehrlicherweise sich selber fragen, was macht es denn mit unserer Branche, also mit der juristischen Ausbildung? Und wir haben jetzt über Inhalte gesprochen. Wenn du magst, würde ich gerne noch was dazu sagen,
Unbedingt.
was sozusagen, wie wir vermitteln. Denn
Bitte.
ehrlicherweise kann ich natürlich diese ganzen modernen Inhalte und auch die große Menge an Wissen den Leuten nur schlecht auf ausgedruckten Seiten oder lieblosen PDF-Dokumenten geben.
Ja.
Auch weil es nicht sein muss. Also, ich habe eben schon gesagt, wer datet und seine Rezepte findet und sein Online-Banking macht, digital, der will auch so lernen. Und das führt uns zu unserer Ausgründung hier an der Bucerius Law School, Descript. Findet man unter descript.de, einer
Verlinken wir den Show
Plattform,
Notes, keine
ja,
Sorge.
sehr gut, einer Plattform, wo es um echte digitale Jura-Lehre geht. Das heißt, eine Plattform, die alles mindestens so gut macht wie früher auf Papier. Also ich kann da markieren, so viel ich will. Ich kann Randnotizen schreiben, die aber daneben viele Sachen bietet, die auf Papier nicht gehen.
Ja, cool.
Wir alle wissen, wenn da ein Urteil verlinkt ist oder irgendwie eine Norm und man muss das erst aufschlagen und erst hingehen, dann macht man es nicht. Es ist aber
Nee.
wichtig, das zu machen. Das heißt, mit einem Klick muss das da sein. Das muss
Ja.
gut aussehen. Das muss auf dem iPad so funktionieren, wie es auf dem Telefon funktioniert. Das muss auf dem Rechner funktionieren. Das muss sich irgendwie nach moderner Software anfühlen. Und dann brauche ich natürlich Funktionalitäten wie automatisch generierte Karteikarten, mit KI generierte Quizfragen, die Möglichkeit, mir das vereinfacht erklären zu lassen von so einem KI-Tutor. Auch die Möglichkeit, meine Notizen, die ich mir mache in der Vorlesung, beim Selbststudium miteinander zu verbinden, zu verknüpfen mit meinen Flashcards zur Wiederholung, mit dem Skript. Also möglichst den Studierenden die unangenehmen Teile abzunehmen, denn Lernen ist anstrengend und schwierig, dann sollte man die Zeit, die man damit verbringt, jedenfalls so effizient wie möglich verbringen.
Ja,
Das
bitte.
haben wir hier gemacht an der Bucerius Law School. Wir haben
Hammer.
versucht, das in Software zu gießen, was uns eingefallen ist. Das hat 2,5 Jahre gedauert, dann haben wir es ausgegründet. Hier sind alle happy und jetzt gucken wir mal, ob wir die Leute woanders auch happy machen können damit,
Na klar.
weil ich natürlich auch so Dinge wie Schaubilder, Videos und so. Das ist alles total nett, aber nicht einzeln. Denn ehrlicherweise ist Jura lernen halt ganz oft lesen. Ich hätte es
Ja.
auch gerne so, dass es schnell geht, dass es irgendwie mehr so ist wie Duolingo, so klickst und ein paar Sachen
Ach,
wegklicken.
das wäre total gut.
Ich bin großer Fan von Gamification, aber wenn ich in
Ja.
der Klausur sitze, dann geht es ja nicht mehr um den Spaß von Gamification, sondern darum, dass ich die Sachen vernünftig präsent im Kopf habe. Und
Ja.
das versuchen wir mit Descript zu machen. Wenn ihr Lust habt, guckt es euch an.
Hammer.
Falls jemand dort schreiben möchte, also wir einen Autor, eine Autorin gewinnen können, dann geht es auch. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen an der Bucerius Law School und ich glaube an etwas über einem Dutzend anderer Institutionen, die das schon benutzen. Und
Cool.
wir haben die Hoffnung, dass wir es damit angenehm machen können zu lernen und gleichzeitig noch ein anderes Problem zu lösen, nämlich, dass Lehrbücher und Lehrmaterialien in dem ganzen Bereich viel zu teuer sind. Das
Ja.
Studierendenwerk
Wow.
sagt, Jurastudenten geben zwischen 30 bis 80 Euro im Monat für Lernmaterialien aus. Und ich finde ehrlich gesagt, mehr als 10 Euro sollten es nicht sein. Denn ich
Wahnsinn.
will ja, dass die Leute auch noch Geld für die anderen schönen Sachen im Leben haben.
Ja, oder Zeit haben, vor allen Dingen, und das ist ja der Kern, den ihr damit ja auch löst, Zeit effizient zu lernen und gut zu lernen, aber dann eben auch Zeit, sich für andere Dinge zu interessieren, die nicht im klaren Hardcore, sage ich mal, Jura-Fokus sind, sondern eben zum Beispiel Technologiethemen sich anzugucken oder zu schauen, sage ich mal, User-Centricity, solche Dinge, die jetzt nicht im Standard-Lehrplan sind, die jetzt mehr und mehr zwar reinkommen, aber wenn es dann um die Prioritäten geht, die Klausuren zu bestehen, ja, dann ist natürlich klar, was gewinnt. Und das ist ja gigantisch, dass man wenigstens diesen riesen Admin-Aufwand, der ich muss mir meine Sachen zusammenstellen, um überhaupt lernen zu können, und das in einer digitalen Welt, wie die Menschen eben heute privat eh schon sind, das denen zur Verfügung zu stellen, finde ich unglaublich cool. Ich bin so
Das ist ein
gespannt, was
guter
du
Punkt.
berichtest, wie die richtigen Erfahrungen dann sind.
Also, das ist ein total guter Punkt. Damit ich mich mit diesen Sachen beschäftigen kann, mit der Zukunft und so, muss ich natürlich das andere parat haben. Denn
Ja.
Jurastudium, wie alle Studien, die auf Rufe unmittelbar vorbereiten, funktioniert ja nur dann, wenn die Leute das hinterher gelernt haben. Nichts ist
Ja.
blöder, als wenn du im Job bist und du hast das Gefühl, eigentlich kann ich das nicht richtig. Dabei ist es nicht so, wir müssen ja nicht alles beibringen. Die Kanzleien, die Rechtsabteilungen bringen das spezifische, vertiefte Wissen natürlich selber bei und es gibt auch ein Referendariat. Aber man muss so sattelfest sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, gut mitzukommen und gut vorbereitet zu sein. Und wenn ich mich dann noch mit diesen anderen Themen, Stichwort Data Science, Complexity und so weiter beschäftigen möchte, dann muss meine normale Lehre effizient sein. Allerdings gehört da auch dazu, muss ich auch sagen, ein guter Tutor sagt einem auch, wann es reicht. Also ein guter Tutor sagt auch, und das soll ja unsere Software sein, sagt auch, pass auf, das war's jetzt, du hast die Fragen richtig beantwortet, du hast so und so viel gelesen, jetzt ist gut. Denn sonst sitzt man, und auch das machen viele Studierende, ewig in der Bibliothek, um noch so ein kleines bisschen mehr Wissen mitzunehmen, hat aber 3 Stunden damit verbracht und kann sich eigentlich nicht mehr konzentrieren, macht es nur fürs Gewissen, das ist auch blöd. Ja? Also es geht darum, das effizient zu machen, den Kopf frei zu haben, auch für andere Sachen und auch sozusagen für das Leben neben der Uni, wenn man ehrlich ist.
Wahnsinn. Also ich glaube, das Jurastudium an sich wird sich dadurch ja komplett verändern. Alleine auch, wie du jetzt schon sagst, im jetzigen die Zugänge zu KI oder die Einsatzmöglichkeiten im Studium schon, wie man Hausarbeiten schreibt etc. Und dass man wirklich, finde ich, als Nicht-Juristin, als BWLerin, ja, ich finde das so Effizienzthema ganz toll, aber ich sehe vor allen Dingen die Chance, dass man die Zeit nutzt, um selber kreativer nochmal die Aufgabenstellung anzugehen und die Tools nutzt für Dinge, die sonst wahnsinnig viel Zeit gebraucht haben und man war danach eigentlich schon so erschöpft, dass man dann nicht nochmal die extra 5% in, okay, und wie könnte das jetzt nochmal ganz geschickt neu anders durchdacht werden, sondern dass man dieses Groundwork mit der Hilfe von KI eben schon, sag ich mal, enabled und dann seine eigenen Brain Cells, ja, und seine Curiosity da nochmal reinsetzt und dem Ganzen nochmal einen Twist verleiht. Also das finde ich total scharf, dass ihr das so embraced. Aber da sind wir jetzt ja auch wirklich schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, es ist eben schon in der Ausbildung muss es schon Standard sein, damit in der Berufswelt, die ja teilweise, wie wir wissen, auch noch nicht ganz so weit ist, die nächste Generation diese Themen mitbringen kann. Ja, und auch das Knowledge über Data. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, den du gerade schon erwähnt hast, nämlich das Thema Data Science und Legal Complexity Science. Was bedeutet denn Legal Complexity Science? Also da musst du uns aber bitte abholen, weil das ist ein wahnsinnig spannender Bereich, gerade jetzt, wenn man da in die Richtung schaut.
Also, ich habe eben zur Einführung ja schon mal gesagt, Legal Data Science, Quantitative Legal Studies, Computational Legal Studies, da geht es immer darum, dass wir Methoden aus der Datenwissenschaft, aus der Informatik, aus der Naturwissenschaft nehmen, um Phänomene zu untersuchen, die mit dem Recht, dem Rechtssystem und dem Rechtsmarkt zu tun haben. Für mich heißt das im Wesentlichen 2 Dinge. Wir benutzen Technologie, um Sprache zu analysieren. Natural Language Processing. Und um fachspezifische Sprache zu analysieren, um mit großen Datenmengen umzugehen, um große Mengen von Urteilen, von Gesetzestexten, von Verträgen zu analysieren und interessante Sachen rauszufinden. Und auf der anderen Seite benutzen wir viele Methoden aus der Netzwerkforschung, Network Science, die versucht, Objekte und ihre Beziehungen zu modellieren. Das kann sein, wie verhalten sich eigentlich die deutschen Gerichte und die angehörigen Richterinnen und Richter zueinander? Wie zitieren sich Autorinnen und Autoren in wissenschaftlichen Veröffentlichungen gegenseitig? Oder wie hängt eigentlich der Korpus unseres Bundesrechts, damit meine ich das Gesetzes- und Verordnungsrecht, zusammen? Wie sozusagen wird da cross-referenziert? Wie passt da die Rechtsprechung rein? Und was heißt das dann eigentlich für normativ arbeitende Juristinnen und Juristen? Das alles zusammen braucht ein theoretisches Fundament. Ich muss also irgendwie, wenn ich diese Art Forschung mache, meine Hypothesen bilden. Ich brauche etwas, um zu verstehen, was ich untersuche. Ganz klassisch würde man zum Beispiel bei der ökonomischen Forschung sagen, da gibt es Effizienzkriterien, da gibt es Optima, die man erreichen möchte. Da gibt es grundlegende ökonomische Theorie, aus der ich Hypothesen entwickeln kann und wo ich dann sehe, ob das zu dem Problem passt oder nicht. Und unser grundlegendes theoretisches Fundament ist die Komplexitätstheorie. Das ist die Theorie komplexer und komplexer adaptiver Systeme. Also all diese Sachen, von denen wir traditionell dachten, die seien zu schwierig, zu interaktiv, zu wuselig, um sie sinnvoll mit Mathematik und Data Science in den Griff zu bekommen. Das sind komplexe adaptive Systeme. Beispiel, das man kennt, ist das Klima. Aber ein Beispiel kann eben auch unsere Gesellschaft sein und unter dem System Gesellschaft, das Subsystem Rechtssystem. Und da gibt es mathematische Tools. Ich habe eben schon zum Beispiel die Netzwerkanalyse genannt, mit denen wir bestimmte Beziehungen und Entwicklungen darin besser verstehen können und vor allen Dingen, wie für Naturwissenschaften typisch, mit den gleichen Methoden auch immer wiederkehrende Ergebnisse bekommen. Das heißt, das ist empirisch, das ist realitätsfundiert und es gibt uns die Möglichkeit, Teile der menschlichen Gesellschaft und unserer Interaktionen besser zu verstehen. Damit es irgendwie anschaulich wird, weil das ja irgendwie fortgeschrittene Forschungstheorie ist, ein Beispiel.
Danke.
Wir haben angeguckt, vor einiger Zeit schon, wie sich eigentlich die Menge an Bundesrecht, also Gesetze und Verordnungen in Deutschland und in den USA über die letzten 25 Jahre entwickelt haben. Und das erste interessante Resultat ist, dass das deutlich mehr geworden ist. Also wenn man einfach nur zählt, wenn man guckt, wie viele Wörter sind es denn, Sätze, Paragraphen, wer auch immer, dann sieht man, dass es da eine echte Explosion gab. Wir haben teilweise anderthalbmal so viel Recht, also Wörter zu lesen, wie noch vor 25 Jahren. Das ist aber nur der kleinere Teil des Wachstums. Denn wenn man dann die Querverweise, die Referenzen ernst nimmt und die Struktur, also die Kapitel und Unterkapitel und Bücher und so, dann sieht man, dass in der Wirklichkeit das noch viel komplizierter ist. Denn zwar hat sich die Gesamttextmenge um 1,5 erhöht, aber die Menge der Referenzen ist viel stärker gestiegen. Und wenn ich jetzt Anwältin oder Anwalt bin, dann muss ich ja diese ganzen Referenzen auch verfolgen. Dann muss ich mir das ja alles überlegen, damit ich für meinen Mandanten oder meine Mandantin ein sinnvolles Ergebnis produziere. Sowas interessiert uns dann, weil wir überlegen, wie können wir Werkzeuge bauen, um damit umzugehen? Wie müssen wir Recht eigentlich machen, damit man das mit Informatikmethoden sinnvoll handhabbar macht? Mhm. Und auch, damit wir in den Diskussionen, die wir darum haben, so eine echte Tatsachengrundlage haben. Denn das ist ja keine Meinungsfrage. Also wo die eine Ansicht sagt, wir haben jetzt mehr Recht und die andere Ansicht sagt, wir haben weniger. Das ist was, was man erforschen kann, wenn man die Methoden dafür hat. Und dann können wir gemeinsam von einer zutreffenden Faktenbasis aus überlegen, was wir besser und anders machen sollten. Darum geht es am Ende in der quantitativen Rechtswissenschaft, dass es immer zielorientiert und anschlussfähig ist, auch für die normativ arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, von denen ich ja auch oft genug einer bin, die ich aber versuche mitzunehmen bei diesen Entwicklungen.
Wahnsinn, ja, vor allen Dingen, wenn man dann den Bezug nochmal von euch, sage ich mal, aus der Research wegnimmt. Also du bist ja auch beim Codex in Stanford da mit diesem Thema befasst. Ja, und in Deutschland gibt es ja auch, wie du sagst, einige, die sich damit befassen. Aber wenn man dann den Bezug von dort zur Praxis versucht, die Brücke zu bauen, nicht? Also ihr versucht ja gerade quasi das Fundament zu bauen für die Praxis am Ende ja auch und aber auch natürlich weiter für die Research etc., dass es verdaubar wird, diese Komplexität, dass es beherrschbar wird. Und es besteht ja eine durchaus große Überforderung, sage ich mal, wenn das immer weiter zunimmt im Volumen, aber auch, wie es ja auch, wie der Begriff ja auch sagt, in der Komplexität, das zu bewältigen, nicht? Und also ich bin ja keine Juristin und es klingt alles wirklich wow, weil also da den Überblick zu behalten und gerade in der Praxis, ja, wenn man dann am Ende in die Anwendung des Rechtes geht und diese Referenz und der Verzweigung und Abhängigkeiten, sage ich mal, also da den Überblick zu behalten, dass ich glaube, das geht gar nicht anders, außer mit technischen Mitteln, oder?
Und das ist ja auch eine gute Nachricht, oder? Denn
ich bin froh, ich würde es nicht machen wollen, händisch, menschlich.
Intuitiv spüren das ja ganz viele Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender. Die sagen ja, das ist irgendwie komisch, das wird immer mehr. Ich habe Schwierigkeiten und ich habe auch so ein ungutes Gefühl, als ob mir da möglicherweise was entgeht.
Ja,
und ich finde, man soll nicht auf dieser, also man, diese Intuition alleine reicht nicht, um was zu ändern, weil man kann sich auch irren. Ne? Das kann auch an einem selber liegen. Aber wenn wir dann empirisch fundiert zeigen können, dass das ein echtes Phänomen ist, dass man das messen kann, dann können wir was damit machen. Denn das sind ja gute, sinnvolle Entwicklung. Wir haben das in diesem Zustand, weil unsere Gesellschaft komplizierter wird, weil sie globalisierter wird, weil Digitalisierung eben neue, fantastische Produkte ermöglicht, die ganz viele Bereiche berühren. Aber während wir dann die Regeln dafür machen, sollten wir im Kopf behalten, was das heißt für Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender. Ja. Und wir sollten auch die Technologietools nutzen, um das möglichst handhabbar zu halten. Es ist gar kein Problem, mit anderthalb Mal, mit zweimal so viel Information umzugehen wie vor 25 Jahren. Wir machen das in ganz vielen Bereichen. Aber wir brauchen dann die Werkzeuge, um uns dabei zu helfen. Denn, mal als Beispiel, wenn wir, was wünschenswert wäre, deutlich mehr Gerichtsurteile veröffentlichen würden, dann brauchen wir leistungsfähige Suchmaschinen, um überhaupt die zu finden, die dann noch relevant sind. Das ist besser, als wenn es die gar nicht gibt. Aber wir müssen mit zunehmender Komplexität eben Komplexitätsbewältigungsmechanismen schaffen. Wir müssen das bedenken, wenn wir neue Gesetze und Verordnungen machen. Und ich glaube, da ist ein Anschlusspunkt an die Legal Tech Praxis. Das scheint mir einer der zentralen Treiber für die Entwicklung und Adaption von Technologien dieser Branche zu sein. Weil es eben kaum anders geht.
Den Überblick zu behalten.
Ganz genau.
Ja, und ich finde, das ist doch auch, es gibt ja auch viele, viele Ängste in der Branche, ja, was diese ganzen Technologien, KI an sich, ja, und auch die Data-Themen, das ist auch für manche vielleicht gar nicht so zugänglich, weil ja in der Vergangenheit das auch nicht so wirklich Teil der Ausbildung war und in der Praxis so nebenbei sich da einzuarbeiten, ist ja auch nicht so leicht. Aber es kann auch vielleicht Ängste nehmen und zu Entlastung führen, wenn man sagt, wow, es gibt Mittel und Instrumente und sei es jetzt technische Tools, die mich unterstützen und entlasten und mir ermöglichen, die Zusammenhänge schneller zu begreifen und zu erkennen, damit ich mit einem besseren Sicherheitsgefühl meiner juristischen Tätigkeit nachkommen kann, in welcher Form, in welchem Anwendungsbereich auch immer. Und zumindest das Gefühl habe, ich übersehe weniger, als hätte ich das Tool nicht. Ja, und es kann ja immer noch sein, dass die Tools sind ja nie perfekt. Da von dem Ansatz und Anspruch muss man vielleicht auch als in dem juristischen Umfeld ja auch mal weg, zu sagen, es muss immer alles sofort 100% sein. Es ist ja eine Verbesserung, eine Unterstützung und eine Entlastung, weil in dieser zunehmenden Komplexität auch digitale Produkte benötigen ja, also KI ja auch, wieder neue Regeln und Gesetze etc. Also das, es wird ja nicht weniger werden, ja. Und Abbau von Bürokratie wäre auch schön und alle möglichen Dinge, aber in der Realität, ja, muss man es ja trotzdem irgendwie handhaben. Und wenn dann, sage ich mal, ein Praktiker das Gefühl hat, das ist jetzt für mich keine Bedrohung und für meinen Beruf auch keine Bedrohung, also für mich als Person, mein Job verändert sich zwar, aber er ist langfristig sicher, weil ich unterstützt werde und meine menschliche Kompetenz hier Anwendung findet, aber ich habe tolle Unterstützung, den Überblick zu behalten. Und das ist auch etwas, was Technologie, Informatik, sage ich mal, an sich viel, viel besser kann als ein Mensch. Ja, diese Massen an Daten nicht nur zu verarbeiten, sondern eben die Relations zwischen diesen Datenpunkten einfacher herzustellen und übersichtlich anzubieten. Ich glaube, wenn das Mindset in Deutschland zu dem Punkt kommt, zu sagen, wow, das hilft uns und nicht, ja, also der Pain ist ja da, ja, dann haben wir, glaube ich, eine Riesenchance. Und du bist ja in Amerika eng verbandelt. Die sind da ja, wie einer von den vielen Ländern, die du vorhin auch schon genannt hattest, ja schon weiter, ja. Und in dem ganzen, deren Rechtssystem ist ja auch ein ganz anderes. Die sind darauf auch viel mehr angewiesen. Im ganzen E-Discovery-Bereich ist ja bestimmt schon auch vieles von diesen Themen, findet da ja auch schon Anwendung. Hast du da noch so ein, zwei Impulse, die du da teilen kannst, was du da schon mitbekommen hast? Wie die das machen zum Beispiel?
Also ich glaube, dass das, was du sagst, total wichtig ist, denn unsere initiale Reaktion auf neue technische Entwicklungen ist oft aus Unsicherheit geborene Angst. Und das kann ich auch verstehen, denn das verkauft ja übrigens, das bringt auch Klicks und verkauft irgendwie Zeitschriften und so. Wenn man sagt, jetzt gibt es generative KI und so viel Prozent aller Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verlieren ihren Job.
Ja, super.
Ich bin da überhaupt kein Fan. Ich
auch nicht.
Es tut einem als Wissenschaftler immer ein bisschen weh, wenn nachher das, was man so sagt, so interpretiert wird.
Ja.
Weil die Wahrheit ist ja, mit dem Anstieg an Komplexität verliert hier niemand seinen Job. Das ist auch gar nicht unser Problem. Unser Problem ist, wir den gesellschaftlichen Job für Menschen mit Rechts- und Compliance-Themen umzugehen, den wir ausüben. Für uns wird das zunehmend schwieriger, weil die Informationsmenge so steigt. Komplett. Also als erstes muss man immer sagen, alle behalten alle Jobs, aber wir brauchen das. Lohnt sich
noch, Jura zu studieren.
Um das gut zu machen. Denn die Informationsmengen sind so groß, dass wir jede Hilfe brauchen, die uns produktiver macht. Und da beobachte ich in manchen anderen Ländern ein optimistischeres Mindset. Es mag auch eine Generationenfrage sein, das hängt auch davon ab, wie der Markt aufgestellt ist. Mhm. Aber wenn wir die Entwicklung um Machine Learning oder künstliche Intelligenz uns angucken, dann liegen da drin ja unglaubliche Chancen. Da ging
Total.
unglaubliche Produktivitätsgewinne drin. Da gibt es spannende neue Produkte. Da gibt es ganz viel, was wir machen können, um die Arbeit von Juristinnen und Juristen zu unterstützen.
Ja.
Und darüber sollten wir reden. Damit sollten wir uns beschäftigen, denn das ist ja ein großes Glück. Ja, also, dass wir
Ja.
jetzt mit großen Mengen von Texten so gut umgehen können, sowohl bei der Auswertung als auch bei der Erzeugung. Der Natural Language Processing Forscher in mir, ja,
Ja.
der freut sich, dass das geht, dass wir das auf ein Level gehoben haben in den letzten 2 Jahren, das das so intuitiv verständlich macht, dass die Leute sich jetzt
Ja.
dafür interessieren, wie
Ja.
Transformer-Modelle funktionieren. Denn das passiert auch nicht alleine, aber das sind total wichtige Tools, um unsere individuelle Produktivität zu erhöhen und uns die Chance zu geben, diese gestiegene Komplexität zu bewältigen. Mich macht nachdenklich, dass in den USA so viele Unternehmen in diesen datengetriebenen, datenbasierten Geschäftsmodellen unterwegs sind und hier in Europa so wenig, weil ich glaube, dass das mit adversärer Regulierung zu tun hat. Wir haben
Ja.
Regeln gemacht, die sind
Ja.
leider nicht dafür da, diese Dinge zu promoten,
Zu
sondern die
enablen.
wollen die einschränken, weil Leute
Ja.
da Angst haben. Ich halte das
Ja.
für ein zentrales politisches Versagen von Menschen, die nicht verstanden haben, wie diese Tools funktionieren und die uns damit
Ja.
von der größten Wertschöpfung, die es aktuell gibt, abgeschnitten haben. Es gibt
Ja.
natürlich gute Unternehmen, Leakair gehört dazu, die das trotzdem machen. Aber es
Ja.
gibt das eben in der Breite nicht wie in den USA. Das wäre mein Hauptkritikpunkt, weil wir müssen das irgendwie als Chance sehen. Und das Geschäft wird ja auch gemacht, ne? Da gibt es jetzt tolle
Ja.
Entwicklungen, weil es auch was bringt. Da gibt es viele Kanzleien, die das einsetzen, die das ausprobieren, die das in Produkte und Services verpacken werden, die das natürlich auch in Rechtsabteilungen benutzen werden, weil es
Ja.
ganz einfach uns in bestimmten Bereichen, wenn man es klug benutzt, produktiver macht. Das ist das,
Ja.
worum es geht, ja, ohne Magie, ohne alles. Und wenn man das nicht mitmacht, dann wird man eben irrelevant, weil man die auch für Mandantinnen und Mandanten oder für die Inhouse-Mandanten, ja, für die, die sich auf die Rechtsabteilung verlassen, wenn
Ja.
ich die Informationen nicht handeln kann, dann kann ich nicht dabei helfen, compliant zu werden.
Keine Chance.
Und dann werde ich unwichtig. Und nichts zeigt
Komplett.
das, glaube ich, schöner als die Entwicklung um generative KI, weil die so präsent sind bei uns allen. Und weil wir ja wissen, dass generative KI mit einem Augenzwinkern das amerikanische Bar-Exam bestanden hat. Wie gut ist umstritten, aber weil uns das irgendwie so intuitiv zeigt, dass wir da ein neues Level an Fähigkeit eigentlich erlangt haben.
Absolut, und das ist ganz spannend. Ich habe letztens haben wir auch eine Folge aufgenommen mit dem Martin Klemm von der Software AG, und der sagt eben auch, was so irre ist an den jetzt kommenden und schon da seienden Entwicklungen im KI-Bereich, ist, dass wir früher immer davon ausgegangen sind, das ist so, wie wir das denken, und wir bauen das so, dass es so denkt wie wir. Aber mittlerweile gibt es eben ja schon Entwicklungen, dass die KI eben ganz anders herangeht und ganz andere ja, Methodik hat und umsetzt und dadurch auch ganz andere Arten von Ergebnissen erzielen kann, die wir als Menschen gar nicht können. Ja, und das eben einmal als Riesenchance zu sehen und zu sagen, wow, aber gleichzeitig natürlich auch zu sehen, so, okay, ja, da sind auch ein paar Risiken. Da muss man auch, sage ich mal, als deutscher Staat oder Europa gucken, wie müssen wir damit umgehen. Aber vor allen Dingen erstmal, der erste Punkt ist es zu verstehen, was passiert da. Ja, und in Deutschland, sage ich mal, kämpfen wir ja auch ein bisschen mit der Offenheit gegenüber sowas. Und ich bin so dankbar wirklich für unsere gesamte Branche, die sich mit diesen innovativen und technologischen Themen auseinandersetzt, in der juristischen Branche, dass dieses ChatGPT ja alleine im Konsumentenbereich, im Privatbereich solche Wellen geschlagen hat. Ja, und überhaupt jeder einzelne, also gefühlt sich damit auseinandersetzen muss, weil er sonst beim Kaffeeklatschen nicht mehr mitreden kann, ja. Und das hat, finde ich, auch in unserer Branche echt einiges bewegt, dass man überhaupt sich mal mit den Themen auseinandersetzt in der Praxis, ja. Und dann natürlich so, ach, das kann er das nicht und das ist nicht gut genug. Und typisch deutsch wird erstmal wieder schlecht gemacht, ja. Und Erwartungshaltung, wenn es nicht 100% kann, ist es nicht optimal. Aber da passiert ja so viel an Entwicklung und auch den Bereich, den du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, es ist so wichtig, gerade als Deutschland oder als deutsche Branche, zu sagen, wir müssen es als Chance begreifen und gucken, wo sind die Opportunities, zum Beispiel in Rechtsabteilungen, weil deren Komplexität nimmt zu, die Dinge, die ein Unternehmen auch an Regulatorik, also an Anfordernissen handeln muss, ja, die steigt zu. Das ganze Business an sich, die meisten Unternehmen werden immer digitaler, datengetriebener etc. Und wenn der Legal-Bereich da nicht mitzieht, haben wir ein fettes Problem. Und dann sagst du ganz genau, die Inhouse-Mandanten sagen so, entschuldige mal bitte, wofür brauchen wir euch denn da noch? im Best Case, sage ich mal, oder im Worst Case, sind dann die Kanzleien super aufgestellt, wo wir wissen, das ist nicht der Fall. Und dann gibt es plötzlich kein Inhouse mehr Legal. Aber das wird nicht passieren, weil, also wahrscheinlich nicht, weil die Gott sei Dank ja auch aufwachen und sagen, wow, wir müssen das als Chance begreifen und sich durch diese ChatGPT, sag ich mal, Revolution, das war ja wie schon so ein kleiner Einschlag, sag ich mal, in der Gesamtbranche, sich damit jetzt auseinandersetzen. Und jetzt geht es, glaube ich, im nächsten Schritt darum zu sagen, okay, wo genau können die verschiedenen Arten von technologischen Lösungen die Rechtsabteilung oder Kanzleien oder die Justiz oder wie noch immer unterstützen und diese Komplexität, diese auch Überlastung, die teilweise stattfindet durch dieses irre Volumen, was gestiegen ist, wie kann man das überhaupt handhaben und das als Chance zu begreifen und sich auch nicht bedroht fühlen, was ja typisch natürlich neu, wie du auch sagst, direkt erstmal Moment und dann ist es alles nicht gut genug etc. Also klassische Themen, aber ganz wichtig, überhaupt Offenheit dafür zu haben und was du auch angesprochen hast, die deutschen Rahmenbedingungen sind leider wirklich nicht optimal. Also wie du auch gesagt hast, wir sind zum Beispiel damit so sehr intensiv beschäftigt zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, die wir unseren Kunden anbieten können. Und es scheitert bei jedem Ding, was wir uns angucken. Nee, nicht datenschutzkonform. Nee, amerikanische Anbieter. Nee, das geht nicht, weil. Also das ist wirklich, wenn man den Punkt nochmal anguckt, echt tragisch. Ja, also es macht einen wirklich ein bisschen wütend auch, weil man sagt so, es gibt die technologischen Möglichkeiten und sie würden den Pain lösen, aber die Unternehmen dürfen nicht. Ja, und ich weiß nicht, hast du da ein, zwei Gedanken zu, also oder was würdest du unserer Politik oder der Regulatorik empfehlen, wie man das anders angehen kann? Also
Also als erstes, so aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, das war jetzt keine Überraschung, ne? Dass die Tools das können, was wir jetzt in der Breite sehen, war absehbar. Ich erinnere mich, ich habe mit meinem Kollegen Dan Katz ungefähr 6 Monate, bevor ChatGPT auf den Markt kam, auf der Jahreskonferenz, der Future Law Conference in Stanford, einen Vortrag gemacht, der hieß Breaking the Legal Language Barrier. Wie gesagt, ist eigentlich alles da. Ja, also es ist auch für domänenspezifische Anwendung dieser großen Modelle ist alles da. Man hat das selten, dass man so sehr richtig lag. Da muss man es immer dann wiederholen und sagen. Und das hat dann ja auch zu diesem GPT Passes the Bar Exam Paper und dem Folgepaper geführt und so. Und das heißt, für die von uns, die schon lange glaubten, dass diese datenbasierten Ansätze, nicht die regelbasierten Ansätze, ja, nicht, dass sozusagen Leute in Regeln zwingen und versuchen, dass alle irgendwie sich so Regeln zusammenklicken und so, sondern Machine Learning in der Anwendung nützlich sein kann für Juristinnen und Juristen, das hat sich angekündigt. Das heißt, die Kritik an so Dingen wie der Datenschutzgrundverordnung, wenn die so motiviert war, dass sie gesagt hat, pass auf, es kann sein, dass wir damit möglicherweise uns Chancen abschneiden, dann war die nicht getrieben aus irgendeiner dogmatischen Überzeugung, sondern aus technischem Verständnis. Und wir schaffen natürlich alle unter dieser Regulierung auch Möglichkeiten, um damit umzugehen. Aber die Frage ist, wie aufwendig ist das? Und die Frage ist, mache ich es dann nicht vielleicht lieber woanders und machen wir später Gedanken über den europäischen Markt? Und wir machen das gerade wieder. Ja, also wir haben das schon bei der Art und Weise, wie wir Daten und deren Zugehörigkeit regulieren, haben wir uns entschieden, was zu machen, was sich gut anfühlte. Vor allen Dingen für jene unter uns, die nicht so genau verstanden haben, wie das alles funktioniert.
Toll, ja.
Und jetzt machen wir das gerade bei KI mit der Gesetzgebung wieder. Wir feiern da so einen Sieg und sagen, die Europäische Union ist der Weltmeister im Regulieren. Wie traurig ist denn das? Man will nicht der Weltmeister im Regulieren sein. Man will der Weltmeister sein, darin Sachen zu bauen und die gut anwendbar zu machen. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es da keine Risiken gibt. Aber ich will sagen, dass wenn man die Tools nicht baut, dann ist man ganz weit weg davon, wo entschieden wird, wie mit diesen Risiken umgegangen wird. Ja. Und ich bin total optimistisch, was Technologie angeht, weil ich glaube, dass die Leute immer Incentives haben, das nicht maximal auszunutzen und dass vor allen Dingen globaler Wettbewerb hilfreich ist. Im Moment gibt es wenig Wettbewerb aus der Europäischen Union. Das heißt, wir haben zwar diese Werte und wir haben diese Regulierung, aber solange wir nicht echte, große, vergleichbare Player haben, werden wir am Ende die Lösungen konsumieren, die woanders entwickelt werden. Oder wenn wir das wegregulieren, dann müssen wir halt ohne auskommen. Das hilft auch nicht, weil wir ja eigentlich mitmachen wollen. Ja, wir wollen ja das.
Und wir die Ideen ja auch haben. Ja,
Wir haben doch auch die Qualifikationen, aber wir haben natürlich auch Forscherinnen und Forscher, Ingenieurinnen und Ingenieure, die ins Ausland gehen, die es dann da machen, wenn das hier nicht passiert. Das ist für die Bildungsbranche ist das besonders relevant, weil wir ja noch den letzten großen Trend noch nicht besprochen haben. Demografisch ist ja klar, wo die Reise hingeht. Also wenn ich heute an der Universität bin, dann weiß ich, ich werde weniger und weniger Studierende zur Verfügung haben.
Ja.
Was mache ich eigentlich, damit die von woanders hierher kommen? Also wie gehe ich damit um, dass wir immer weniger Leute werden? Denn während die Komplexität ansteigt, sinkt ja die Anzahl der Leute, die damit umgehen müssen. Ich weiß nicht, bis 2035 oder 38 geht die Hälfte aller Richterinnen und Richter in Pension. Das heißt, wir müssen diese Tools jetzt bauen, denn sonst wird am Ende Rechtsdurchsetzung, Rechtsdienstleistung, Rechtsberatung zu einem Luxusgut und die allermeisten müssen ohne auskommen. Dass das geht, zeigen uns ganz viele Länder, die unten sind im Ranking, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Das geht, ne? Unsere Gesellschaft endet nicht. Aber ich glaube, wir haben alle ein großes Interesse daran, dass wir Technologie so gut wie möglich nutzen, damit das nicht passiert, damit wir das hohe, gute Niveau, das wir bei Rechtsdienstleistungen und bei Zugang zum Recht in Deutschland haben, auch halten können.
Absolut, das sehe ich genauso. Und das ist einfach auf der gesamten Bandbreite von Attraktivität, Jura zu studieren. A, Attraktivität, ein Unternehmen im juristischen Bereich zu gründen, ja, um Technologie zu entwickeln, sei es, ob man jetzt aus Deutschland kommt oder nach Deutschland dafür geht. Wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, dann wird das beides nicht passieren. Und dann werden wir also aus in verschiedensten Ebenen in der Wettbewerbsfähigkeit international noch weiter runterrutschen. Es ist ja nicht so, dass wir da gerade aufsteigen, ja. Und ich finde auch, wenn ich jetzt aus unserer Perspektive schaue, auch auf unsere Kunden, ja, die den Bedarf haben, wo der Bedarf immer größer wird, der Pain wird immer größer. Und die nicht eine Lösung einkaufen dürfen, weil in Deutschland es keiner bauen darf und die Amerikanischen dürfen sie auch, also zum Beispiel die Amerikanischen dürfen sie auch nicht nutzen. Das ist doch verrückt, ja. Und ich meine, natürlich kann man dann in Deutschland und in Europa eine Lösung versuchen zu bauen, aber unter diesen Regularien ist es auch so viel aufwendiger und so viel teurer, dass die Preise auch teurer werden. Dann sagt wieder der Kunde, das kann ich mir gar nicht leisten, ja. Also das ist schon schwierig. Deshalb, ich hoffe, ich versuche ja auch mal positiv zu gucken, wie kann man das positiv hinkriegen und das als weiter auch, sage ich mal, aus Entwicklungsanbietersicht positiv gestalten. Wie können wir da rangehen? Ich hoffe zutiefst, dass wir in Europa das nicht wieder verschlafen und sagen, oh Mensch, ja, wir regulieren uns jetzt hier bis zur Hutschnur, sondern irgendwie gucken, dass es enabled wird, ja, und dass natürlich die Risiken bedacht werden und dafür auch gute Regulatorik entwickelt wird, aber also die Lebensfähigkeit und den Einsatz von solchen Chancen, den zu töten, das wäre ganz tragisch, glaube ich, für uns. Also, und dann, weißt du, dann haben wir schon so tolle Sachen wie auch in der digitalen Ausbildung. Ja, aber also wenn die alle sagen, ja, super, aber hier ist ja dann vorbei, weil in Deutschland darf man sowas ja gar nicht dann anwenden, haben wir auch nichts gewonnen, nicht? Also ich glaube, wir müssen das als Riesenpotenzial und Chance sehen, als Deutschland da wieder mit vorne mitzumischen, weil wir haben die Ideen, wir haben die Talente und wir haben Riesenchancen, aber wir müssen es halt auch enablen können, nicht? Also
ich würde versuchen, nochmal etwas Optimismus zu verbreiten.
Ja, bitte.
Denn erstens, wenn alles schon ganz wunderbar wäre, wäre es ja langweilig. Dann gäbe es nichts zu tun, ja? Und ist auch nie alles perfekt. Das heißt, die gute Nachricht ist immer, wir haben es in der Hand. Also wir alle entscheiden jeden Morgen, was wir machen. So.
Ja.
Wenn ich 10 Jahre zurückgucke und mir überlege, was es da gab im Bereich Legal Technology, Zugang zum Recht, technologiebasierte Rechtsdienstleistungen, dann haben wir eine unfassbare Entwicklung hinter uns.
Ja.
Wir haben in allen Bereichen tolle Erfolge. Wir haben teilweise Deregulierung. Wir reden jetzt gerade über große Deregulierungsmaßnahmen, über Dinge, die vielleicht vor 5 Jahren noch tabu gewesen wären.
Ja.
Wir haben technische Tools, die mehr können als jemals zuvor. Wenn wir uns entscheiden, kollektiv, und das sind die, die die bauen, das sind die, die regulieren, das sind die, die benutzen. Ja? Und das sind die, die sich überlegen, ob sie, wenn sie Technologie Interesse haben, Jura studieren oder nicht. Wenn wir uns entscheiden, das zu machen, dann können wir, und das ist ja das Gute an so einem normativen System, wie dem Rechtssystem, da können wir das ja ändern. Und ich habe eingangs gesagt, ich sehe das zum Beispiel in der Justiz. Das war jahrzehntelang kein großes Thema. Das ist jetzt ein Thema, mit dem man Karriere machen kann. Das ist ein Thema, das Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, vor diesem Hintergrund bin ich in der Sache optimistisch, dass es uns gelingt, da Fortschritt zu produzieren und dass es uns auch gelingt, die ein oder andere Sache, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht optimal reguliert haben, über die Zeit zu verändern. Denn ehrlicherweise muss man sagen, das ist ja die große Stärke von agilen Demokratien, dass wir, wenn wir wollen, auch die Richtung ändern können, wenn sie uns nicht gefällt. Ich bin überzeugt, dass es uns gelingt, das bei der Technologieregulierung und der Regulierung von digitalen Rechtsdienstleistungen so zu schaffen.
Dirk, ich finde, das war ein hervorragendes, optimistisches Abschlusswort. Also ich glaube, mehr können wir dem gar nicht hinzufügen. Und ich würde sagen, wir sprechen uns spätestens ein halbes Jahr, nachdem du in Singapur gelandet bist und
Super gerne.
angekommen bist, weil dann würde ich wahnsinnig gerne wissen, wie dort die Welt aussieht und was wir von denen lernen können. Und ich glaube, das ist bestimmt einiges, ja. Und vielleicht bringst du eben auch viele Spannende dorthin mit, was die von dir lernen können. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Von daher erstmal wahnsinnig vielen Dank für diese unglaublich spannenden Einblicke, die du uns geben konntest. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg in Singapur, aber natürlich auch bei Descript, ja, und sind gespannt, was du dann in mindestens einem halben Jahr plus sozusagen berichten kannst. Vielen, vielen Dank.
Zoe, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat großen Spaß gemacht und wir sehen
Mir
uns in 9 bis 12 Monaten wieder. Mach's
auch.
gut.
Hervorragend. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal beim LiCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website liCare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LiCare Podcast. Stay tuned!